Wir lesen den Predigttext aus Psalm 17. Ein Gebet Davids. Herr, höre die gerechte Sache, merk auf mein Schreien, vernimm mein Gebet von Lippen, die nicht trügen. Sprich du in meiner Sache, deine Augen sehen, was recht ist. Du prüfst mein Herz und suchst es heim bei Nacht. Du läuterst mich und findest nichts. Ich habe mir vorgenommen, dass mein Mund sich nicht vergehe. Im Treiben der Menschen bewahre ich mich vor gewaltsamen Wegen durch das Wort deiner Lippen. Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten. Ich rufe zu dir, denn du, Gott, wirst mich erhören. Neige deine Ohren zu mir, höre meine Rede. Beweise deine wunderbare Güte, du Heiland derer, die dir vertrauen, gegenüber denen, die sich gegen deine rechte Hand erheben. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge. Beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel vor den Gottlosen, die mir Gewalt antun, vor meinen Feinden, die mir von allen Seiten nach dem Leben trachten. Ihr Herz haben sie verschlossen, mit ihrem Munde reden sie stolz. Wo wir auch gehen, da umgeben sie uns. Ihre Augen richten sie darauf, dass sie uns zu Boden stürzen, gleich wie ein Löwe, der nach Raub lechzt, wie ein junger Löwe, der im Versteck sitzt. Herr, mache dich auf, tritt ihm entgegen und demütige ihn. Errette mich vor dem Gottlosen mit deinem Schwert, vor den Leuten, Herr, mit deiner Hand, vor den Leuten dieser Welt, die ihr Teil haben schon im Leben, denen du den Bauch füllst mit deinen Gütern, deren Söhne auch noch satt werden und ihren Kindern ein Übriges hinterlassen. Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Ja, allmächtiger Gott, lieber Vater, wir danken dir. Wir sitzen hier, haben selbstverständlich gefrühstückt, haben einen vollen Bauch, aber du gibst uns viel mehr als das. Du stillst unseren Mangel, wie wir es vorhin gesungen haben. Du stillst unseren tiefen Hunger nach Leben, nach Liebe, nach dir, denn darauf sind wir angelegt. Und wir danken dir, dass du dich uns geschenkt hast, dass wir mit dir leben dürfen. Nicht nur mit dir, sondern vielmehr du lebst in uns. Danke für dieses Geschenk. Und wir möchten dich an diesem Morgen bitten für diejenigen unter uns und in unserem Umfeld, die dieses Geschenk noch nicht empfangen haben, dass du ihnen das Herz öffnest, dass du bei ihnen auch einziehst. Und ganz besonders bringen wir dir unsere Kinder. Es ist unser tiefer Wunsch, Herr Jesus, dass sie nicht christlich werden, sondern dass sie dich, Jesus Christus, in ihr Herz und Leben aufnehmen. Wir bringen dir unsere Gemeinde, wir danken dir für alles, was wir hier haben, was du uns schenkst. Wir bitten dich für dein Begleiten, für deine Bewahrung, auch bei den Schritten, die uns wichtig geworden sind für die nächste Phase. Wir wollen das im Blick auf dich tun und an dir bleiben. Und wir bringen dir auch an diesem Morgen dein Volk Israel und wollen dich bitten, dass bald der Tag kommt, an dem auch sie dich sehen werden und an dem du sie rettest, damit von ihnen Heil ausgeht, auch für die umliegenden Völker. Wir bitten dich, Herr Jesus, erbarme dich über die Situation, bewahre deine Gemeinde und komm bald. Und wir bringen dir an diesem Morgen auch unsere Herzen. Du weißt, was drin ist, Herr Jesus. Du weißt, was unsere Herzen erfüllt, was unsere Herzen beschäftigt, was unsere Herzen vielleicht auch bindet. Und wir wollen dich bitten, tritt all dem entgegen an diesem Morgen, was unsere Herzen von dir abhält. Und schenk uns die Gnade, dass wir nicht bei uns hängen bleiben, sondern dass wir auf dich schauen dürfen. Öffne unsere Augen, Herr Jesus. Segne Andreas. Wir wollen dir von Herzen danken für deine Gegenwart, für deine Liebe, für deine Gnade. Amen.
Amen.
So schlicht und einfach steht es über diesem Psalm, ein Gebet. Man könnte ja meinen, Das müsste ja in dem Psalm relativ oft vorkommen, dass da drüber steht, ein Gebet. Sie ahnen schon, tut's nicht. Tatsächlich nur viermal. Nur viermal steht bei David dabei ein Gebet. 17, 86, 102, 142. Wir haben es noch einmal beim Habakkuk-Psalm, einmal beim Mose-Psalm, das war's, ein Gebet. Dabei ist das Wort das Elementarste überhaupt, ein Gebet. Ein Gebet heißt, die Tür geht auf zum geistlichen Herzen, zum geistlichen Zentrum dessen, der da betet. Sie nehmen daran teil, an dem, was dessen Herz gerade bewegt. Und Sie wissen von Ihrem Herzen, ich weiß das von meinem Herzen, wie unterschiedlich das ist, je nachdem, wann ich bei Ihnen reingucke in Ihr Gebet oder Sie in das meine. Je nachdem, wie gerade die Lage ist, haben wir eine Riesenfacette. Ich blicke in das geistliche Herz von David hinein. Und bei diesem geistlichen Herzen von David haben wir ein großes Spektrum. Vergangenen Donnerstag hatten wir zum letzten Mal vor den Sommerferien auch Bibelunterricht und wir sind über das Thema Gebet natürlich auf die Psalmen gestoßen und mein Versuch war es, über die Erkenntniswelt des 23. Psalmes hinaus in die Teenagerherzen und Köpfe zu dokumentieren, dass es da noch 149 weitere Varianten gibt. Ja, wir haben die Zeit gebraucht, um in die Elementarbereiche vorzustoßen, dass da verschiedene Sorten gibt, ein bisschen Probe gelesen, Dank und Lob, Psalm, Messias, Psalm und Klage und Bitte. Bitte, das war gut, aber das ist ja noch nicht jetzt gerade die Differenzierung, die wir im Psalter haben. Wenn Sie jetzt nur den Unterbereich Bitte und Klage nehmen, und zu dem gehört natürlich dieser Text, dann merken Sie, innerhalb von Bitte und Klage hat noch einmal der normale durchschnittliche Glaubende eine ganz schön große Bandbreite. Die Art, wie mich da gerade die Bitte ankommt, die Art, wie ich mich gerade in meiner Klage empfinde, die Art, wie ich mich wahrnehme in meiner Beziehung zu Gott, wow, wie verschieden. Wenn wir nur die David-Welt nehmen, dann wissen wir doch, dass der Mann in einer tiefsten Klage sein kann. Dass er komplett verzweifelt sein kann, dass er abgeschmiert ist. Dass überhaupt kein Lichtstrahl mehr in einem Psalm auftauchen kann. Völlig hoffnungslos, 100% dunkel oder wie auch immer in tiefster Anfechtung versunken. Ja, alles möglich. Aber haben Sie es gemerkt? Hier ist das ein bisschen anders. Psalm 17, ja, ist Klage, ja, ist Not. Aber Psalm 17 hat eine andere Nuance, eine andere Klangfarbe. Da kommt noch was anderes mit durch, als nur, ich bin am Ende, ich bin fertig, es ist Nacht, es ist dunkel, ich bin der tiefsten Not oder wie auch immer. Das alles kann sein, aber das kann auch sein, was hier uns Psalm 17 sagt. Psalm 17 nimmt uns mit hinein, dass David sich in einer chronischen Not befindet. Allein daran sichtbar, weil es dreimal, die durchging, sind drei große Abschnitte und dreimal kommt das, hilft doch, Klage, Not, Schwierigkeit. Und am Ende, interessant, am Ende vom 17. Psalm ist nicht alles erledigt. Haben wir manchmal auch schon gehabt. Dass am Ende eines Psalms die große Lösung kam, alles wunderbar, herrlich, Feierabend, ich danke dir, meinem Gott. Und dann ist es schön. Aber hier ist es noch da. Das heißt, die Not ist beständig da. Die Not von einem Feind, von mehreren Feinden, von einem rechtlichen Problem, von Ungerechtigkeit, die stattfindet. Wir wissen ja nicht genau, wo es hingehört. Ja, wie so oft können wir uns natürlich im Leben des David das vorstellen, dass das mit hineingehört in diese furchtbare, zähe, dramatische Phase der Saul-Ära. Wo der jahrelang hin und her geflohen ist von einem zum anderen und immer wieder neu dachte, jetzt habe ich es nicht, wieder aufgescheucht wurde, wieder ging es weiter. Ja, er hat Not, ja, er hat Angst, ja, es geht um seine Existenz und trotzdem im 17. Psalm eine eigenartige Getrostheit, wie einer der Ausleger sagt, eine eigenartige Festigkeit, die trotzdem in diesem Psalm noch drin ist. Und diese Nuance, diese Farbe, die kann es im geistlichen Leben tatsächlich auch geben. Wie kommt das denn? Wie kommt es denn vielleicht auch zu dieser Farbe im geistlichen Leben? Nochmal, damit wir es nicht falsch verstehen, das ist nicht jetzt ausgeschlossen alle anderen, sondern eben, es wird uns auch das gezeigt. Ich glaube, das kann unter anderem dadurch in uns entstehen und an der einen oder anderen Stelle auch sichtbar werden, im Gebet und auch im Leben, wenn wir im Vaterhaus Gottes eine lange Zeit der Prägung hinter uns haben. Denn das wissen wir. Die Umstände, die prägen uns. Also es gibt, ich habe versucht, nach Beispielen zu suchen. Erstes Beispiel, das Gerüst wird aufgebaut für den Ostflügel. Die Firma rückt an, die Gerüstbauer rücken an und die tauchen da auf. Und sie sehen natürlich allein diesen Männern schon an ihrer Hautfarbe. Die sind normalerweise draußen. Aha, die meisten Gerüste werden also nicht innerhalb eines geschlossenen Raumes ohne Sonnenlicht aufgebaut, sondern wahrscheinlich draußen. Das heißt, wenn ich denen begegne, falle ich auf. In jeder Hinsicht. Ja, das heißt, die merken dann schon dort ist so ein klassischer Bürotyp, wo eine Sonnenstrahl sich nur alle 14 Tage verirrt und dann wird er ausgesperrt. Aber diese Männer von ihrer ganzen Prägung her sind klar, die sind draußen. Einer wie der andere, die sind draußen. Ihr Umfeld hat sie geprägt. Logo. Anderes Beispiel, ist ewig lange her. Wir waren in Israel und sahen in Israel, tatsächlich in Israel, dieses schwedische Kaufhaus mit den 4 gelben Buchstaben. Faszinierend, das gibt's auch dort. Nur der riesengroße Unterschied ist, dass der Typ, der rauskam und sein Billigregal, sein Billigregal in der Hand hatte, dass der gleichzeitig seine MG um die Schulter hatte. Die Umstände prägen. Stellen Sie mal vor, Sie wären bei Karlsruhe, wenn mit einer MG rauskommen. Da wären Sie doch ein bisschen irritiert bei dem Laden. Das heißt, die Umstände bestimmen natürlich. Oder drittes Beispiel, wenn Sie daran denken, als unser indischer Bruder Bischof Singh hier war und dann, wenn der Deutsch, der spricht ja so wahnsinnig gut Deutsch, aber wenn der Deutsch spricht, dann spricht er nicht Deutsch, dann spricht er Schwäbisch. Und Sie merken einfach, der war einfach in Tübingen, hilft nichts. Es ist halt ein Unterschied, ob du in Göttingen studierst oder in Tübingen. Und das kriegst du nicht mehr los, das ist seine Prägung. Das heißt, die Umstände bestimmen, egal ob jetzt Soldatenwelt oder Bischof Singh oder die Gerüstbauer, wo ich mich aufhalte, das bestimmt, das prägt mich. Und ich denke, hier im Psalm 17 entdecken Sie etwas von diesem Phänomen. Wenn glaubende Menschen mit all ihrer Not, mit all ihrer chronischen Not, mit all den Schwierigkeiten, mit all den Dingen, die auch noch nicht aufgelöst sind, auch doch von diesem Vaterhaus geprägt und bestimmt sind. Wenn diese Liebe, von der das Leitwort spricht, mit der Gott sein Volk Israel liebt und geliebt hat und lieben wird, von uns übertragen werden kann, auch zu uns, die wir ins Vaterhaus Gottes gehören durch Jesus Christus, und wir sind in diesem Haus, dann hoffentlich prägt und bestimmt uns das. Und was kommt dann bei allen Schwierigkeiten, bei allen Nöten, die immer noch da sind, tatsächlich bei raus? Sowas wie der 17. Psalm. Denn dann lebe ich tatsächlich mit der letzten Instanz. Das heißt, ich lebe mit der letzten Instanz. Das zweite ist, ich lebe unter einem ganz besonderen Schirmherrschaft. Und das dritte ist, ich lebe für einen anderen Morgen. Was ist denn so anders? Was ist denn so anders? Dieser David, der hier uns entgegenkommt, der sagt, ich habe dich, Gott, in dem Sachverhalt, um den es mir hier jetzt seit langer Zeit geht, ich habe dich auf meiner Seite. Es ist erstaunend, alle Auslegungen, ich finde es gar nicht so erstaunlich, wie fest dieser David davon überzeugt ist, wie das ganze Verfahren ausgehen muss. Denn schließlich ist ganz eindeutig, er hat das mit Gott abgestimmt und mit Gott geklärt, er steht auf der Seite Gottes. Und das macht er zum Ausdruck, Gott hat mich geläutert, Gott hat mich geprüft. Der war dabei und hat meine Motivketten durchschaut und ich, das ist keine moralische Überheblichkeit, sondern der David darf in großer Klarheit sagen, mein Gott, diese Rechtsgeschichte, diese ganze Not, diese ganze verzweifelte Lage, du bist auf meiner Seite. Wenn er ihn auffordert, sprich Recht, dann nicht im Sinn eines bittenden, hoffentlichen Appells an den gerechten Gott, sondern im Wissen, das wird Gott tun. Woher kommt denn diese Selbstverständlichkeit? Die kommt daher, dass hier einer ist, der von sich sagt, ich habe mir vorgenommen, dass mein Mund sich nicht vergeht, du prüfst mein Herz, du suchst es heim bei Nacht und du läuterst mich und du findest nichts. Zwischen dir und mir ist alles okay. Nein, nicht falsch verstehen. Bitte nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, die wenigsten tun das. Im Sinn von moralisch perfekt. Im Sinn von, bei mir gibt's keine Probleme. Sondern im Sinn von, ich bin mit meinem Leben in der Gemeinschaft mit meinem Gott d'accord. Er und ich stimmen überein. Er und ich sind nicht getrennt. Ich bin nicht zwei Parteien und bin auf der einen Seite und Gott auf der anderen Seite. Und ich muss betteln und bitten, dass er freundlicherweise, obwohl es natürlich unverantwortlich ist, sich doch mir zuwendet. Und umgekehrt, ich stehe, so hier David, auf der Seite Gottes. Die mir, die uns geschenkte Gerechtigkeit in Jesus Christus reinigt uns, heiligt uns und stellt uns, oh großes Erstaunen, auf die Seite Gottes. Gott ist nicht mein Gegenüber in dem Sinn, schon gar nicht mein Gegner, sondern ich bin auf der Seite Gottes. Ich bin im Vaterhaus. Und ich hoffe sehr, dass das nicht überheblich klingt, sondern hoffentlich entsteht ein Neidgefühl nach dem Motto, das ist ja wunderbar. Ja, genau, das ist wunderbar. Zu wissen, dass man in dieser Weise mit Gott zusammen sein darf. Gott ist identisch, Gott ist mir nah, Gott ist bei mir. Und das ist für den David jetzt ein Verständnis, dass er sagt, ich lebe ja hier mit der letzten Instanz. Ich bin nicht auf den unteren Chargen, wo irgendwas noch schieflaufen könnte, sondern ich bin inzwischen bei der letzten Instanz angekommen. Und da die letzte Instanz in Jesus Christus schon lange für mich gesprochen hat, stehe ich mit einem, ich formuliere es mal so, mit einem gesunden geistlichen Selbstbewusstsein da. Ah, die Vokabel Selbstbewusstsein ist ja ambivalent. Nennen wir es noch ein bisschen pointierter, dann haben Sie was zu diskutieren. Ich stehe mit einem gesunden Christusbewusstsein da. Denn der Christus, der in Ihnen ist, der Christus, der in mir ist, der ist unsere Gerechtigkeit. Und jetzt steht ein Mann wie David bei aller Not da und weiß, die letzte Instanz ist auf meiner Seite. Die letzte Instanz hat für mich gesprochen. Ich bin d'accord, ich bin eins, ich bin nah mit meinem Gott. Und das gibt natürlich diesem David eine ganz erstaunliche Stärke, die hier zum Ausdruck kommt. Das Zweite, was wir hier entdecken, ist, dass der David ja eigentlich in Panik sein müsste. Der müsste ja komplett irre werden. Und wir wissen es ja nochmal, damit Sie das noch nicht vergessen, war er auch phasenweise. Aber es gab eben auch diese Phasen, wo er dasteht und von dem Gegner und den Gegnern spricht, von ihrem Löwencharakter. Er sagt, die da mit mir unterwegs sind, die sind für mich wie Löwen, wie junge, aggressive Löwen mit all ihrer Power, mit all ihrer Zerstörungswut, mit all ihrer Macht. Den kann ich auf gar keinen Fall standhalten. Also es ist keine Kleinigkeit, die hier unser David als Problem vor sich hat. Und beim Löwenmotiv landen natürlich wir Jesus-Leute im 1. Petrusbrief im 5. Kapitel. Und wissen, dass da der Apostel Petrus das für die neutestamentliche Gemeinde gesagt hat, dass der Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Ob ich das als diabolisch sehe oder ob ich das eine Vertreterrolle sehe. Auf jeden Fall, Davids Leben ist gefährdet. Mann, warum stehst du denn dann so da? Warum ist bei aller Not im 17. Psalm noch ein anderer Charakter zu spüren? Weil nun unser David uns zum Ausdruck bringt, ich bin, wie es ein Ausleger gesagt hat, unter einer ganz besonderen Schirmherrschaft. Einer ganz besonderen Schirmherrschaft. Und jetzt nimmt David, hochinteressant, jetzt nimmt David dreifach die Welt des Mose für sich in Anspruch und sagt, das, was für Mose galt, gilt übrigens auch für mich, den David. Und jetzt können Sie natürlich sagen, was für Mose galt, das galt auch für David, was für David gilt, und irgendwann sind wir hier. Was gilt denn? Es gelten drei Schutzwelten. Die erste Welt ist die Augapfelschutzwelt. Die Augapfelschutzwelt. Zuallererst wird deutlich, dass hier Gott zum Ausdruck bringt, an den Mose, an den David, du bist doch nicht irgendwas, du bist doch nicht irgendeine Kleinigkeit, sondern du hast bei mir höchste Bedeutung, du bist für mich absolut schützenswert und wir kennen diese ganz besondere Redeweise von diesem Augapfel. Das ist ja nicht irgendwas an uns. Ich habe versucht, ein Beispiel zu finden und wollte Sie gerne meinem Martyrium teilhaben lassen. Irgendein blödes Vieh hatte letzte Woche den Platz gefunden in mein linkes Hosenbein. Und als ich dann wieder das ausgezogen hatte, habe ich gezählt, wegen des Martyriums und der Größe, 16 Stiche am linken Bein. Ja, genau. Aber verstehen Sie, mit Augapfel hat das überhaupt nichts zu tun. Das war jetzt wirklich Pipifax. Abgesehen davon, dass es sehr schlimm war. Aber es war wirklich Kleinkram. Ganz Kleinkram. Augapfel, das ist was ganz anderes. Was ganz anderes. Gott sagt, du hast für mich Augapfelbedeutung. Du wirst doch nicht meinen, dass wenn irgendetwas an dich herangeht, was jetzt vertreten dem Augapfel ja des Gottes entspricht, dann, dass ich da nicht agiere. Und derweise kannst du bei allem Löwencharakter, kannst du wissen, dass der Augapfelschutz ist das Zentrale, was nicht nur für Israel gilt, sondern was über Israel hinaus den Glaubenden gilt. Die zweite Welt, auch aus 5. Mose 32, ist die Adlerfürsorge. Zweites starkes Bild, die Adlerfürsorge, diese berühmten Beschirmung unter dem Schatten deiner Flügel. Einzelne Ausleger schieben das so Richtung Cherubim im Allerheiligsten, kann man denken. Aber vom Gesamtkontext ist natürlich jetzt hier 5. Mose 32, 10 und 11 viel näher zusammen. Der Augapfelschutz und die Adlerfürsorge. Dieser Adler, dieser Elternadler, der nun seine Jungen unter diesen Schutz hineinnimmt und genau weiß, wann das riskant wird, wann das schwierig wird, wann das problematisch wird und hier tatsächlich schützend, bewahrend, haltend dabei ist. Starkes Bild. Und das dritte ist, dass in dem Vers davor noch die Schilfmeerkraft zum Ausdruck kommt. Nämlich wenn hier unser David sagt, beweise deine wunderbare Güte, die gegen deine rechte Hand sich erheben. Das ist aus dem berühmten Schilfmeerlied aus 2. Mose 15. Also dreimal sagt David, mir geht's wie Mose. Mir geht's wie Mose. Ich bin dort im Augapfelschutz, ich habe die Adlerfürsorge und ich habe die Schilfmeerkraft. Und deswegen stehe ich bei allem Löwencharakter noch anders da. Ich habe eine ganz besondere Schirmherrschaft. Ich war zuerst so glücklich über das Wort Schirmherrschaft. Das ist ein schönes Wort. Und dann dachte ich, also so eine Schirmherrschaft, ja, je nachdem, ich weiß nicht, was Sie bei Schirmherrschaft denken, der Bürgermeister irgendeiner Kommune ist mit dabei, wenn der Kindergarten 15 Bälle überreicht bekommt oder irgend so. Ja, okay, ist nicht schlimm oder die Unterschrift steht drunter unter Ihrem Grußwort zum 173. Jubiläum Ihres Vereins und die Schirmherrschaft hat der Ratsvorsitzende irgendwie übernommen. Das sind alles so Pappmaché-Figuren, Entschuldigung, das sind alles nette Gesten, aber das ist ja nicht das, was hier gemeint ist. Eigentlich dachte ich am Ende, Schirmherrschaft ist eigentlich fast zu schwach. Ich bin nicht unter einer Papiertiger-Schirmherrschaft. Ich bin unter einer unglaublichen Schutzmacht. Ich bin in meinem kleinen, gebrechlichen, zarten, schwierigen, bröckeligen Leben unter einer unglaublichen Schutzmacht. Mein Schirmherr ist der Richter der Welt. Mein Schirmherr ist der geschichtsmächtige, alles bestimmende Gott. Mein Schirmherr ist der gnadenvolle Vater unseres Herrn Jesus Christus. Mein Schirmherr ist seine Segnung, die vom Berg Golgatha in mein Leben hineingeht. Das ist eine ganz andere Dimension. Und wenn diese Dimension, weil sie so lange im Vaterhaus waren, zu den ihren kommt, ja, dann bleibt der Löwe ein Löwe. Ja, der Löwe bleibt ein Löwe. Aber, sie haben den Augapfelschutz, sie wissen um die Adlerfürsorge, sie wissen um die Schilfmeerkraft ihrer Schirmherrschaft oder besser ihrer Schutzmacht. Mit Mose steht David recht solide da und sagt, das ist bei mir geworden im Lauf der Jahre und Jahrzehnte, in denen ich im Vaterhaus Gottes mich habe prägen lassen. Und so lebt er tatsächlich dieser David nicht nur mit der letzten Instanz und unter einer besonderen Schirmherrschaft, sondern das Dritte ist, er lebt auch für einen anderen Morgen. Und jetzt kommen wir natürlich im dritten Teil zu einer Besonderheit des 17. Psalms. Man muss ja irgendwie aus dem Psalm wieder raus. Man muss ja irgendwie wieder nach der Überschrift ein Gebet die Tür wieder zukriegen. Sie wollen ja den David, und David will das für sich, wieder in seinem persönlichen geistlichen Herzen wieder für sich sein. Wie kommen wir aus dem Psalm 17 wieder raus? Wir hätten natürlich gedacht, das ist ein guter Schluss, wenn es hier heißt, im letzten Teil, Vers 13, Herr, mache dich auf, tritt dem Feind entgegen und dann kann man das Ganze auch so abschließen und gut sein lassen. Mit einer großen, fulminanten Schlussbitte und Abend, Tür zu, Feierabend aus, wäre auch gut gewesen. Zumal diese Formulierung, Herr, stehe auf, die hat ja auch Mose-Charakter. Sie kennen diesen Satz, denke ich, viele von uns. Herr, stehe auf, das ist das Wort, das im Volk Gottes gesagt wurde, wenn tatsächlich Gott schon aufgestanden war. Also, wenn die Wolke sich erhob, 4. Mose, können Sie das nachlesen, wenn die Wolke sich über der Stiftshütte erhob und damit klar war, es geht weiter, dann kam diese feststehende Formulierung, Herr, steh auf, Herr, mache dich auf. Und dann ist Gott mit dem Volk tatsächlich weitergezogen. Und diese stehende Formulierung, die nimmt jetzt der Beter und sagt, mein Gott, beweg dich doch, lass doch mal die Wolke, die Schechinah, über dem Allerheiligsten hochkommen, dass der Zug jetzt endlich weitergeht, dass aus der Warterei jetzt ein Weg wird. Das wäre ein guter Schluss gewesen. Aber so hört der Psalm nicht auf. Er hört mit einem unstrittigen Höhepunkt auf. Bei dem Psalm ist der letzte Vers der Höhepunkt. Ganz eindeutig. Ein unstrittiger Höhepunkt. Und David kriegt das hin, dass im 15. Vers noch einmal eine ganz andere Liga erreicht wird, als er in den 14 Versen davor gehabt hat. Tatsächlich, es gibt einen jähen Aufschwung zum Gipfel. Jäher Aufschwung zum Gipfel. Alle Bergfans, es gibt unterschiedliche. Es gibt die, wo man am Ende so auf so eine Kuppe oben ankommt, schön flach und da ist, auch nett. Man ist angekommen, man weiß schon kurz vorher, die Steigung nimmt ab und jetzt hat man es geschafft. Und hier im Psalm 17 ist genau umgekehrt. Sie haben den Gang, es geht so und dann im Vers, bam, am Vers 15, 16, 17, 15 geht es nochmal steil hoch, ganz steil hoch. Was sagt denn hier David am Ende? David sagt hier am Ende, ich aber, betonter Gegensatz, wir kommen noch drauf, ich aber. Er unterscheidet sich von allem anderen, was davor ist. Ich aber, ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Oh, und Sie können sich vorstellen, wenn ein Höhepunkt kommt, ein unschrittiger Höhepunkt, wenn es zu einem jähen Aufschwung zum Gipfel kommt, dann werden alle Aussteher ganz nervös und man fragt sich, was für einen anderen Morgen sieht denn hier unser David? Die einen sind ein bisschen banal, die sagen, nach der Nacht ist immer besser als davor. Was ja auch stimmt, ja natürlich, Sie wissen auch, alle Sachen sind in der Nacht dreimal schlimmer als am nächsten Tag. Normale, allgemeine menschliche Erfahrung. Nett, aber das ist ja nicht Ende von Psalm 17. Andere sagen, ja, das war damals so, dass die juristischen Urteile immer am Vormittag gesprochen wurden. Naja, also das scheint jetzt offensichtlich auch nicht der Schlüssel zu sein für den anderen Morgen. Schon besser ist, dass der Morgen an sich, hat im alten testamentlichen prophetischen Kontext Wirkung. Da kommt der handelnde Gott. Der handelnde Gott. Lesen Sie mal nach, im 46. Psalm wird das so wunderschön gesagt. Da ist ja wirklich es alles dunkel und finster und gruselig mit allem, was dazugehört. Und dann heißt es, Gott ist bei ihr drin. Sie wird festbleiben. Und außerdem hilft Gott ihr früh am Morgen. Früh am Morgen. Wenn Sie Freude haben, nehmen Sie mal eine Konkordanz, was alles früh am Morgen passiert und warum viele Sachen früh am Morgen gemacht werden. Nicht wegen der Frühaufsteher-Fanatik, sondern ist ihm aus der Nacht raus in diesen Tag hinein, den Tag, an dem Gott handelt. Aber klar ist, dass auch das natürlich eine Bedeutung hat, aber dass hier unser David sogar noch darüber hinausgeht. Er will nicht am anderen Morgen aufwachen und merken, der Druck von Saul von gestern ist ein bisschen besser. Er hat nicht irgendeinen juristischen Termin nur vor sich. Er sieht nicht nur den Gottesmorgen, sondern er sieht den Ewigkeitsmorgen. Der Mann guckt durch auf den Ewigkeitsmorgen. Und das ist natürlich absolut faszinierend. Er hat das ja schon angelegt in diesem Psalm, denn er hat einen Doppler eingebaut, den wir leider in unseren Übersetzungen, ich habe viele Übersetzungen geprüft, in unseren Übersetzungen nicht entdecken. Denn es heißt in Vers 14, Herr, mach dich auf, errette mich vor den Leuten, Vers 14, Herr, mit deiner Hand vor den Leuten dieser Welt. Und das Wort, was da steht, es gibt drei Worte für den Menschen. Es gibt das normale Wort Adam, es gibt Enosh, das ist auch schon ein bisschen diese Staubvariante vom Menschen. Und dann gibt es noch diese Sorte hier. Und diese Sorte hier, das ist die, die vom Tod gekennzeichnet ist. Also das sind die, die im Grunde genommen schon halb weg sind. In der Vulgata, in der lateinischen Übersetzung, für alle Lateinfans unter uns, heißt deswegen sehr richtig übersetzt an der Stelle, was wir im Deutschen nicht hingekriegt haben, das sind die qui mortui sunt. Ah, das sind die schon des Todes sind. Die sind schon raus. Und die Mortuisundpap-Leute, die stehen es im Gegensatz zu wem zu? Ich aber. Hier Mortuisund, da ich. Hier wird gestorben. Hier erwache ich. Da ist Sterben und Tod. Und da, bei dem, der im Vaterhaus Gottes ist, ist Erwachen in seiner Gegenwart. Wow, David, da hast du aber jetzt nochmal einen anderen Luftzug reingekriegt in deinem Psalm. Das ist nochmal eine andere Dimension als nur, ich kämpfe da mit der Saulebene irgendwie mich da durch. Jetzt spüren wir, es ist, als ob du im Orbit nochmal eine Schleife höher kommst und plötzlich merkst, da weht nochmal ein anderer Wind. Es geht nochmal eine ganz andere Dimension. Meine kleine irdische Existenz, meine Existenz, die auch zu diesem Mortuisund gehört, diesem dem Tod, dem Sterben zugewiesenen Menschen, bekommt nun tatsächlich durch das Angekommensein im Vaterhaus Gottes eine Qualität, eine Lebenszusage, die einen Unterschied, einen Gegensatz macht. Ja, einen dramatischen Gegensatz. Den Gegensatz zwischen Tod und Leben. Ohne Gott sein, bei Gott sein. Ohne Welt Gottes, in der Welt Gottes. Ohne das Geschenk seiner Gemeinschaft, im Geschenk seiner Gemeinschaft. Und das alles wird in einem einzigen Wort ausgedrückt. Ich werde Gott schauen. Das Schauen Gottes ist einer der ganz wichtigen Ausdrücke, weil es natürlich zu unserer irdischen Existenz jetzt noch nicht gehört. Jetzt können wir ihn nicht schauen, wir sehen ihn nicht. Unsere geistlichen Augen, ja, die kriegen das in 1. Petrusbrief. Ihr habt den lieb, den ihr noch nicht seht. Ihr liebt ihn, ja, aber ihr kommt dahin, dass ihr ihn seht. Aber natürlich, was uns besonders herausfordert, ist, dass wir ja nicht irgendwo bei Paulus sind. Wenn Paulus gesagt hätte, ich warte auf den Ewigkeitsmorgen, hätten wir gesagt, alles klar, wir auch. Aber wir sind ja im Psalm 17 und deswegen werden alle nervös. Darf jemand was im Psalm 17 das schon sagen? Also darf Gott schon so weit Offenbarung schenken, dass ein David sagt, ich freue mich auf den Gottesmorgen, ich werde Gott schauen. Nun muss man ganz streng sagen, wir können es Gott ja nicht verbieten. Und er scheint es schon im Alten Testament geoffenbart zu haben, immer wieder, immer wieder. Jesaja Kapitel 26, deine Toten werden leben. Ach so. Deine Leichname werden auferstehen. Oh, denkst du an dieses strahlende Kapitel Ezekiel 37, wo plötzlich dieses ganze Knochengedöns da zusammenrutscht und dann tatsächlich aus diesem unsäglichen Leichensalat Persönlichkeiten, Menschen werden, die vom Odem Gottes erfüllt werden. Gott hat diese unglaubliche Kraft, diese Power. Und für all die sagen, da war doch ganz nah beim 17., der 16. Psalm. Ja, ganz genau. Und da sagt doch der gleiche Mann, mein Herz freut sich und meine Seele ist fröhlich. Mein Leib wird sicher liegen. Warum? Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen. Und du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Das ist der gleiche, der eben tatsächlich jetzt nachher dieses Gebet spricht und sagt, ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Und natürlich mit am schönsten hat uns das schon Hiob gesagt. In Hiob 19, in der Passage, wo es heißt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, sagt er dieser Mann in seiner ganzen Staubexistenz, wenn jemand Staubexistenz erlebt hat, dann der Typ, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ist meine Haut noch so zerschlagen und ist mein Fleisch noch so dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn sehen. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Das ist nur noch zu toppen von Jesaja 33, wo es heißt, deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Gott sehen. David sagt, ich bin auf einer ganz anderen Liga. Ich bin auf einer ganz anderen Liga. Ich werde Gott sehen. Und natürlich jetzt sind sie mit mir im Neuen Testament. Und aus der Fülle des Neuen Testamentes möchte ich Sie nur an zwei wunderbare Zusagen unseres Gottes erinnern. Im ersten Johannesbrief sagt das Johannes so, Wir werden ihn sehen. Wir, die wir glauben, werden ihn sehen, wie er ist. Und nachher auf dem letzten Blatt, ihrer Bibel, steht dieser schöne Satz. Und seine Knechte werden sein Angesicht schauen. Gut, da geht's hin. Und verstehen Sie, ist der Feind noch da? Ja. Ist der Löwe noch da? Ja. Ist David noch genervt? Ja. Hat er noch Angst? Ja. Und doch merken Sie, vom Vaterhaus her hat er eine andere Prägung. Der spricht Schwäbisch. Der hat eine MG um die Schulter. Der ist braun gebrannt. Der hat eine Prägung bekommen. Eine Prägung, von der wir sagen, will ich auch. Will ich auch, mein Gott. Will ich auch. Und Gott sagt, bitte, kein Problem. Bleib einfach bei mir im Vaterhaus. Halt dich bei mir im Vaterhaus auf. Halt dich in meiner Gegenwart auf. Lass dich von meiner Sonne bestrahlen. Geh in meine Gegenwart hinein. Dann kommt in dein geistliches Leben bei aller Not, doch dieser Charakter auch mit in deine Existenz hinein. Wirklich? Ja, wirklich. So darf man leben. So darf man sich prägen lassen vom Vaterhaus. Dass wir mit dieser Auslegung richtig liegen, bestätigt sich noch unter anderem dadurch, dass wir noch ganz kurz einen Blick darauf werfen, nur zur Bestätigung, was passiert, wenn Sie jetzt in den 17. Psalm den Christus einzeichnen. Was wir an einem Psalm tun dürfen und sollen. Und wenn Sie jetzt in den 17. Psalm den Christus einzeichnen, dann wird Ihnen alles klar. Wenn irgendjemand keine Schuld hatte und mit der letzten Instanz absolut deckungsgleich war, dann er. Ich finde keine Schuld an ihm. Musste selbst eine ganz niedrige Instanz, wie Pilatus sagen, die ist ganz weit unten. Er dachte, er war ganz oben, aber ist er ganz weit unten. Ich finde keine Schuld an ihm. Und der Vater sagt, das weiß ich. Die höchste Instanz hat er schon festgestellt. Und wenn irgendjemand unter einer, nein, nicht einer Papiertiger-Schirmherrschaft, sondern Schutzmacht bei allem Löwencharakter seines Lebens war, dann der Messias. Da ist der Augapfel unterwegs. Da ist der Adler, der Held. Da ist der, der mit Schilf mehr Kraft ihn durch das Tal des Todes hindurchbringt. Und dann kommt der Morgen. Dann kommt der Ostermorgen. Und dann merken wir im Ostermorgen, wie alles bisherige so albern wirkt. Ich denke das immer wieder. Man kann ja fast Mitleid haben mit diesen Soldaten. Gestern war da eine unserer Enkeltöchter da bei uns zum Spielen. Und dann ist die oben bei mir da. Ich habe sie dann so im Visier, während ich hier das hier vorbereitet habe. Und plötzlich macht es einen Riesenkrach. Dann sind immer besondere Aktionen dann da und hat sie die ganze Kiste mit dem Playmobil-Figürchen en bloc ausgekippt, in der Hoffnung, dass sie dann schneller die Person findet, die sie dringend braucht. War natürlich hoffnungslos. Und dann lag der ganze Playmobil-Menschensalat da. Ausgerichtet nur von so einer kleinen Maus, die eben mal die ganze Kiste umgekippt hat. So kommt mir der Ostermorgen vor. Da fliegen überall die römischen Soldaten um, weil wir in einer anderen Liga sind. Es ist nicht irgendein Morgen. Es ist der Morgen, wo die Auferstehungskraft, wo die Ewigkeitskraft in das Leben des Messias hineingeht. Und dann haut es halt ein paar Soldaten weg. Und dann ist der Stein weg. Und dann sitzen die Engel da. Und dann ist Psalm 17, ich werde dich schauen. Dann geht er zu seinem Vater und schaut ihn. Zurück zu uns. Darf man so leben? Ja, so darf man leben. Darf man so geprägt sein? So tatsächlich schwäbisch reden und die MG drum haben und braun gebrannt sein? Darf man das? Ja, man darf das. Wollen Sie es? Ich will es. Ich will das in meine geistliche Existenz. Durch den Aufenthalt im Vaterhaus. Bei allem Kämpfen, bei aller Not, bei allem Schwierigen. Der Charakter, auch zu meiner Persönlichkeit, auch zu meinem geistlichen Leben, auch zu meiner Empirie, zu meiner geistlichen Erfahrung dazu gehört. Mein Herr, es ist schwierig, es ist bescheuert und ich bete meine Gebete und 3-mal und 5-mal und 18-mal und der Löwe ist da und der Feind ist da und es ist nicht lustig, aber ich lebe mit der letzten Instanz. D'accord mit dir. Wie gut. D'accord mit dir. Ich lebe unter besonderer Schirmherrschaft. Nein, ich lebe unter einer ganz besonderen Schutzmacht, die über meinem Leben wacht und mit ihrem Augapfelschutz und ihrer Adlerfürsorge und ihrer Schilfmeerkraft mein Leben begleitet. Und garantiert lebe ich für einen anderen Morgen. Aber natürlich lebe ich für einen anderen Morgen. Ich gehöre in Christus, nicht zu qui mortuis sunt, sondern zu denen, die sagen dürfen, ich aber, ich werde schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Und jetzt sagt David, Amen, und die Tür geht zu. Und wir sagen, so wollen wir auch leben. So dürfen wir auch leben. So lädt er uns ein. So vom Vaterhaus Gottes her geprägt leben zu dürfen. Komm, wir kommen zu ihm und beten. Und jetzt geht in Jesus Christus die Tür weit auf, wenn wir kommen. Die Tür zu dir, Vater. Und wir dürfen das tun, was David getan hat. Sagen, wir sprechen ein Gebet. Wir kommen mit unserem Herzen zu dir, mit all den Facetten unseres Herzens. Und wenn wir jetzt hier in der Heiligen Schrift, wenn wir in deinem Wort, wenn wir in deiner Offenbarung jetzt teilhaben dürfen am Gebetsleben des David, dann kommen wir zu dir und danken dir und bitten dich gleichzeitig, dass wir auch so sein, geprägt sein und leben dürfen, wie es uns hier gezeigt wird. Wir sind dir von Herzen dankbar, dass wir unter dieser letzten Instanz sind. Dass du es bist, der uns gerecht gesprochen hat und dass wir auf deiner Seite stehen dürfen. Dass wir bei allen Zerreißproben, allen Schwierigkeiten, allen Nöten, all dem, was uns so fertig macht und auseinanderreißt, bist du es, Herr, bei dem wir uns bergen können. Du bist der Letzte. Und wir danken dir, dass du nicht nur unsere Schirmherrschaft, dass du unsere Schutzmacht bist. Und dass wir für dich diesen Augapfelcharakter haben, dass wir diese Adlerrolle bei dir finden, dass wir dich wiederentdecken als der, der das Schilfmeer teilen kann. Wir danken dir dafür. Und wir freuen uns, dass du uns mit in diese komplett andere Liga hineingenommen hast. Wir freuen uns, ausgerichtet zu sein und immer mehr ausgerichtet zu werden in großer Vorfreude auf diesen ganz anderen Morgen. Du hast den Tod von uns genommen und das Leben uns geschenkt. Wir freuen uns darauf, dich zu sehen, dich, den Vater, dich, Jesus Christus, in dem Geist, der in uns wohnt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.